Letzte Woche Mittwoch hat es bei uns richtig gewumst.
Sollte das Gericht die TU Chemnitz auch im Verfahren bestätigen, dann war das letzten Mittwoch der Anfang vom Ende seiner Ministerpräsidentschaft. Dann ist der Rücktritt aus meiner Sicht unausweichlich.
Wir sind nicht immer einer Meinung, aber da muss ich sagen, ich sehe es genauso. Tacheles Thüringen. Der Polit-Podcast zur Lage im Land. Ein Podcast von Funke Medien Thüringen.
Tacheles Thüringen, ihr habt es gehört, der Name hat sich geändert. Analyse, Meinung, Erklärung, Landespolitik in Thüringen. Das ist das Format, was wir euch jetzt anbieten. Früher hießen wir, reden wir über Thüringen, und jetzt starten wir gleich mit unseren Politikreporterinnen und Politikreportern in die neue Folge Tacheles Thüringen. Im Studio Elena Vogel, Elmar Otto und meine Wenigkeit Fabian Klaus. Und weil wir uns ja immer ein festes Thema vornehmen wollen bei Tacheles Thüringen, über das wir reden, übergebe ich an dich, Elena. Was hast denn du uns mitgebracht heute für ein Thema?
Ja, hallo auch von mir. Hallo Elmar, hallo Fabian.
Hallo Elena.
Hi. Wir blicken auf eine aus Thüringer Sicht sehr ereignisreiche Woche zurück. Letzte Woche Mittwoch hat es bei uns richtig gewumst, wenn man das mal so sagen darf. Und zwar kam da die Info relativ spontan, ich glaube, niemand von uns wusste das vorher, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, dass Herr Vogt plagiiert haben soll.
Der Thüringer Ministerpräsident.
Mario Vogt, unser Thüringer Ministerpräsident, relativ neu im Amt. Ein Jahr ist er jetzt im Amt. Und ja, jetzt kam raus, die Doktorarbeit soll wohl nicht nur ganz von ihm quasi gewesen sein. Und ich würde sagen, wir schauen mit euch mal zusammen auf die Faktenlage. Wir wissen, dass Mario Vogt in Jena Politikwissenschaften studiert hat. Anschließend hat er an der TU Chemnitz promoviert. Titel seiner Arbeit war der amerikanische Präsidentschaftswahlkampf George W. Bush gegen John F. Kerry. Dann hat er die Arbeit geschrieben und später auch im Polisphere Verlag 2010 veröffentlicht. Er selber hat gesagt, 4 Jahre lang habe er daran gearbeitet. Und jetzt kamen aber Vorwürfe, die sagen, war wohl doch nicht ganz so. Elmar, weißt du genaueres?
Ja, also zustande kam das alles 2024. Da meldete sich kurz vor dem Landtagswahlfinale, also kurz vor der Wahl, wenige Wochen davor, der österreichische Plagiatsjäger Stefan Weber zu Wort und sagte, Mario Vogt hätte eben in seiner Dissertation plagiiert. Und daraufhin hat die Technische Universität Chemnitz ein Prüfverfahren eingeleitet.
Stefan Weber, muss man ganz kurz noch dazu sagen, auch nicht ganz umstritten.
Genau, das muss man auch sagen. Nicht unumstritten von vornherein. Er hat schon also diverse Plagiatsprüfungsverfahren angestrebt und im Zuge dessen mussten auch schon einige Politiker oder haben die Konsequenz gezogen, dass sie zurückgetreten sind, nachdem ihnen dann die Doktorarbeit aberkannt wurde. Nicht ganz unumstritten auch deshalb, weil man sagt, na gut, sind das nicht teilweise Auftragswerke? Und das hat natürlich auch die CDU ins Feld geführt und hat gesagt, ja, kurz vor dem Landtagswahlkampf, das ist doch, kommt doch von einer politischen Ecke, um uns zu diffamieren.
Ja, weil jetzt an der Stelle passt es gerade hin, das werdet ihr mir nachsehen, dass ich an der Stelle einfach mal sage, Herr Weber stellt sich immer so ein bisschen dar wie der, ich hätte fast gesagt, der Messias, der alle Politiker, die irgendwo mal, ich sag's jetzt einfach an der Stelle, die mal beschissen haben bei so einer Doktorarbeit, jetzt findet. Aber was man eben einfach dazu sagen muss, Webers Arbeit ist maximal, und zwar maximal intransparent. Ja? Niemand weiß, woher kommt der Auftrag, wie viel Geld kriegt er dafür, was hat er möglicherweise für einen Belastungseifer. Da haben wir noch gar nicht über die plagiierten Stellen geredet, aber wenn sowas wenige Tage vor der Landtagswahl auftaucht, wo Vogt Spitzenkandidat ist, dann ist das schon, kann man da schon vermuten, dass das aus einer gewissen Ecke kommt.
Nichtsdestotrotz hat Weber nun mal die Arbeit untersucht und auch was gefunden, Elmar.
Jetzt muss man sagen, im Finale der Landtagswahl spielte das Ganze eine untergeordnete Rolle. Also sie ist so ausgegangen, wie sie ausgegangen ist. Die CDU wurde zweitstärkste Kraft. Die hat mit BSW und SPD dann die Brombeer-Koalition gebildet. Und sie hat keine eigene Mehrheit, diese Koalition. 44 von 88 Sitze. Das ist also, sag ich mal, die Ausgangslage. Und was ist dann aktuell passiert? Vielleicht nochmal kleiner Einschub. In der Zwischenzeit haben wir ja immer mal wieder bei der TU Chemnitz nachgefragt, wie ist der Stand der Dinge, haben uns schon gewundert, dass es so lange gedauert hat. Und am vergangenen Mittwoch kam dann ein Statement von Mario Vogt, der sich nämlich am, wir zeichnen am Dienstag auf, also am 3. Februar, und am vergangenen Mittwoch eben hat er eine persönliche Erklärung abgegeben und daran teilte er mit, die Uni entziehe ihm den Doktortitel und er gehe jetzt juristisch dagegen vor, was also ein durchaus ungewöhnlicher Schritt ist. Und zudem wolle er im Amt bleiben, hat er betont. Und das interessanterweise nur gerade mal anderthalb Stunden vor dem Statement, nachdem gerade die Landespressekonferenz abgehalten worden war. Also er hätte auch dieses Podium da durchaus nutzen können.
Gut, da sitzt er jetzt nicht drin als Regierungschef, da sitzen die Fraktionschefs, aber Landespressekonferenz immer eine Woche vor Plenum. Was sagt denn dir das immer, dass er so spontan dann den Weg nach vorne gegangen ist? Also er hat ja, das vielleicht auch noch dazu, er hat ja die Vorwürfe schon öffentlich gemacht, bevor die TU Chemnitz überhaupt mit einer Erklärung nach draußen gegangen ist zu dem Thema.
Ja, er hat jetzt, sag ich mal, die Vorwärtsverteidigung versucht. Er wollte jetzt vor die Welle kommen, wie man so schön sagt. Und gleich, er hat ja Unstimmigkeiten aufgedeckt aus seiner Sicht. Nämlich, dass die TU schon Monate zuvor einen externen Gutachter beauftragt hatte, der auch ein Ergebnis vorgelegt hat. Und dieses Ergebnis lautete, Vogt habe nicht abgeschrieben, beziehungsweise wenn überhaupt, dann offensichtlich nicht in irgendeinem Umfang, der dazu führen würde, dass man ihm die Doktorarbeit aberkennen sollte. Also dieses Ergebnis war bis dato gar nicht bekannt.
Richtig.
Dann scheinbar nach seiner Argumentation hat sie, die TU, dann, ich nenne es mal unfachmännisch, die Spielregeln geändert. Und das hat dann dazu geführt, dass jetzt das Resultat ist, also die Spielregeln im Sinne von, nein, wir bewerten das anders, dass man jetzt der Meinung ist, doch, er müsse seine Doktorarbeit abgeben. Er habe nicht wissenschaftlich sauber gearbeitet. Darum geht es ja am Ende.
Wie sind denn die Reaktionen ausgefallen darauf? Also Herr Vogt hat das gesagt. Er hat gesagt, hey, da ist irgendwas nicht ganz koscher zugegangen. Und dann sind alle aus ihren Löchern gekrochen quasi. Fabian, kannst du mal sagen, wie die CDU selbst darauf reagiert hat?
Also ihr habt mich schon husten gehört, damit ich meine Stimme auch frei habe, um über die Reaktionen reden zu können. Ja, die CDU, das war natürlich so ein typisches CDU-Schauspiel, was wir da in der Staatskanzlei erlebt haben. Ich war selber in der Staatskanzlei, als Vogt das Statement abgegeben hat. Da wurde dann eilig herbeizitiert der Generalsekretär der CDU, Niklas Wassmann. Da wurde eilig herbeizitiert der Fraktionsvorsitzende der CDU im Landtag, Herr Bühl, die dann alle als Mannschaft mit Herrn Vogt erstmal reingekommen sind, nur das erstmal zum Setting. Und dann hat Herr Wassmann, nachdem Herr Vogt dieses Statement, was Elmar gerade schon geschildert hat, abgegeben hat, natürlich gesagt, man stehe ohne Wenn und Aber zum Ministerpräsidenten und zum CDU-Landesvorsitzenden.
Fabian, darf ich da kurz einhaken? Wusste denn
Machst
niemand,
du ja permanent.
Wusste denn niemand aus der CDU-Fraktion, aus der CDU, aus dem inneren Circle von Mario Vogt quasi, wusste niemand darüber Bescheid, dass heute die oder Mittwoch quasi die Bombe platzen wird?
Also wenn überhaupt, war es ein ganz kleiner Kreis von Eingeweihten. Mario Vogt hat ja an dem Mittwoch nach eigener Darstellung selber erst mittags über seine Anwälte erfahren, dass ihm der Doktortitel aberkannt werden soll. Warum spreche ich im Konjunktiv? Weil bis zu dem Zeitpunkt, wieder nach der Darstellung von Vogt, noch kein Bescheid bei ihm eingegangen war oder auch bei seinen Anwälten.
Ist das denn so? Weil wir haben jetzt auch gehört, naja, das Prüfungsverfahren, also das Prüfungsergebnis soll eigentlich auch schon ein halbes Jahr vorher, nämlich im Juni vergangenen Jahres ungefähr.
Im Juni vergangenen Jahres zumindest der Ausschuss an der TU Chemnitz, der das Ganze entschieden hat, entschieden haben, Vogt soll der Doktortitel aberkannt werden. Und danach hat Vogt Gelegenheit zur Stellungnahme bekommen. Jetzt wissen wir nicht, hat der Ausschuss ihm die Gelegenheit zur Stellungnahme mit dem Hinweis gegeben, sie nehmen jetzt Stellung zu einer Entscheidung, die da heißt, wir erkennen Ihnen den Doktortitel ab. Dann hätte er es Monate vorher gewusst. Oder hieß es nur, Sie haben in dem Verfahren jetzt Gelegenheit zur Stellungnahme. Was zumindest interessant ist, er hat 187 Seiten Stellungnahme über seine Anwälte dann abgegeben, quasi nochmal ein Gutachten, was anderes ist das an der Stelle nicht. Hat aber selber gesagt, er und seine Doktorväter seien nicht angehört worden. Jetzt kann man von Anhörung und Stellungnahme, jetzt wollen wir nicht so kleinlich sein, aber zumindest hat er die Gelegenheit gehabt, sich zu äußern. Und diese 187 Seiten sind im Oktober an die TU Chemnitz gegangen. Und seither sind ja nochmal wieder 3 Monate bis zur finalen Entscheidung, die dann so unser Kenntnisstand, die TU Chemnitz mauert da sehr, am vergangenen Mittwoch ergangen ist, sind nochmal wieder 3 Monate vergangen. So, jetzt waren wir ja bei den Reaktionen der CDU. Das dürfte niemanden wundern. Die CDU ist in Thüringen wieder zurück an der Macht nach 10 Jahren. Und viel spannender finde ich ja, dass wir mal aufs BSW gucken und auch auf die SPD.
Das BSW ist der Koalitionspartner von der CDU mit der SPD hier in Thüringen. Und man muss dazu sagen, das BSW, also zumindest die Bundesspitze, findet die Koalition hier in Thüringen nicht ganz so gut und findet auch die CDU-Arbeit, zumindest übt sie Kritik daran.
Ja, bescheiden ausgedrückt, ne? Also das BSW will eigentlich lieber raus aus dieser Koalition hier in Thüringen.
Das
Bundes-BSW, genau. Und lässt da auch irgendwie nichts unversucht. Sarah Wagenknecht hat da nichts unversucht gelassen. Und alle ihre Menschen, die sie da in ihrem Umfeld hat. Jetzt gibt es einen neuen Bundesvorsitzenden, Herr Di Masi. Herr Di Masi hat sich dann geäußert und hat gesagt, und das haben alle Medien so aufgegriffen, er stellt Vogt ein Ultimatum. Herr Di Masi hat aber auch einen entscheidenden Satz gesagt, den kaum einer aufgegriffen hat. Ich zitiere mal. Natürlich gilt es jedoch zu beachten, dass ihn der Gutachter der TU Chemnitz, also mit Ihnen ist Mario Vogt gemeint, zunächst entlastet hat. Das ist ja das, was Elmar gerade schon gesagt hat. Und er daher Anspruch auf ein faires Verfahren hat. Heißt also auch, Di Masi, also ich habe ja gedacht, was ist da los? Wächst in seinem Herzen jetzt plötzlich, in seiner Brust plötzlich ein grünes Herz? Doch sehr zurückhaltend reagiert. Die SPD, so habe ich es wahrgenommen, hat bisher gar nicht reagiert so richtig. Und auch die Linken haben ja nur sehr verhalten Mario Vogt dafür kritisiert, dass er Steuergelder, Staatsgelder genutzt hätte, um da eine persönliche Erklärung abzugeben. Die einzigen, die wirklich knallhart seinen Rücktritt gefordert haben, das war die AfD. Und da sprechen wir ja gleich noch drüber. Die nutzt das jetzt ja auch für ein konstruktives Misstrauensvotum. Aber was mich viel mehr interessiert, ich habe mich ja relativ klar an dem Tag in einem Kommentar in der Thüringer Allgemeinen positioniert und habe gesagt, Vogt muss nicht sofort zurücktreten, sondern bei allen Fragen, die dieses Verfahren hat oder auch aufwirft, muss man die Verwaltungsgerichtsentscheidung abwarten möglicherweise, bevor man dann weitere Konsequenzen zieht. Sollte das Gericht, so habe ich es damals geschrieben oder vor der Woche geschrieben, die TU Chemnitz auch im Verfahren bestätigen, dann war das letzten Mittwoch der Anfang vom Ende seiner Ministerpräsidentenschaft, dann ist der Rücktritt aus meiner Sicht unausweichlich. Elmar, wie siehst du es?
Wir sind nicht immer einer Meinung, aber da muss ich sagen, ich sehe es genauso. Also gar keine Frage. Ursprünglich hätte ich gedacht, wenn die TU sagt, wir erkennen dir den Doktorgrad ab, dann muss er zurücktreten. Allerdings, dadurch, dass es ja diesen Gutachter gab, der im Vorfeld gesagt hat, nein, die Dissertation ist in Ordnung, der Doktorgrad muss nicht entzogen werden. Da kann man sich jetzt fragen, wie kann es zu 2 so unterschiedlichen Auffassungen kommen? Wie ist das möglich überhaupt? Eigentlich kann man doch nur eine Meinung haben. Jetzt würde es ja dann am Ende eine dritte geben und die wird dann vom Gericht gefällt. An die muss er sich halten. Und sollte ihm da der akademische Grad aberkannt werden, dann ist er auch aus meiner Sicht nicht mehr im Amt zu halten. Man muss ja sagen, Vogt hat seine berufliche Laufbahn doch sehr im wissenschaftlich-akademischen Milieu auch mitgeprägt. Also er hat promoviert, er hat dann eine Professur an der Quadriga Hochschule in Berlin übernommen. Er ist jetzt vielleicht nicht immer so ganz nach außen aufgetreten. Ich bin Herr Professor, aber er hat schon Wert darauf gelegt.
Also Herr Professor Doktor, so viel Zeit muss sein. Er darf den Titel ja noch führen.
Genau. Ne? Er hat vor allen Dingen immer Wert darauf gelegt. Man kann ja auch stolz darauf sein. Aber man sollte natürlich nur stolz darauf sein, wenn das auch wirklich die eigene Leistung ist. Sollte sich das eben jetzt als unwahr herausstellen, wenn das Gericht zu so einem Urteil kommen sollte, dann ist er im Amt nicht mehr zu halten. Dennoch, Ja, so etwas, so eine Öffentlichkeit, die dadurch erzeugt wird, die wirft kein gutes Bild auf die Politik, auf einen Politiker. Und die führt mit Sicherheit weiterhin dazu, dass man sagt, na ja, wie ist es um die Glaubwürdigkeit von Menschen an der Spitze bestellt?
Schwierig. Zusätzliche Belastung. Hm. Elena, wie siehst du es? Muss er zurücktreten, jetzt sofort oder?
Ich wollte noch mal ganz gerne einen anderen Blickwinkel auf die ganze Sache geben. Es hat natürlich einen großen politischen Schaden. Also egal, ob jetzt der Doktortitel aberkannt wird oder nicht, diese ganze Diskussion um die Vertrauenswürdigkeit um unseren Ministerpräsidenten hat einfach Schaden genommen. Neben dem politischen, Folgen, die das haben wird, gibt es auch noch eine private Folge für Mario Voigt. Elmar, du hast es gerade angesprochen. Er ist noch Professor, lehrt quasi auch noch und sollte er jetzt aus der Politik zurücktreten, kann er ja auch nirgends mehr hin zurück, weil die Lehre muss er dann wahrscheinlich auch abgeben. Also für Herrn Voigt wird das unmittelbare Konsequenzen haben und deswegen denke ich auch, sollte man das genau prüfen und zu einem Ergebnis kommen, aber erst nach einer intensiven Auseinandersetzung mit dem ganzen Rücktritt, dann, wenn das dritte Gutachten, das Gericht quasi zum Ergebnis kommt.
Wenn vor einem sächsischen Verwaltungsgericht dann eben die Frage geklärt ist, und das ist ja die Frage, die Voigt ja auch selber aufwirft, ist das Verfahren einwandfrei gelaufen? Ja, Voigt ist ja im Gegensatz zu vielen prominenten Vorgängern, die er hat, also es gab ja schon mal einen ähnlichen Fall, Franziska Giffey, ihr erinnert euch, damals Bundesministerin und Spitzenkandidatin der SPD als regierende Bürgermeisterin in Berlin. Die hatte auch 2019 schon mit Gerüchten um Plagiate zu kämpfen. Dann gab es ein Gutachten. Giffey durfte davon ausgehen, dass ihr Doktortitel Bestand hat. Und 21 wurde er ihr dann entzogen und dann ist sie zurückgetreten. Also dieses erst ja, dann nein. Es gab einen spannenden Leserbrief bei uns. Namen habe ich jetzt, ist mir jetzt entfallen, aber der hat gesagt, eigentlich hat der TU Chemnitz an der Stelle, das ist eine Sichtweise, die ich noch gar nicht so hatte, der Schneid gefehlt, mal anzuerkennen, dass sie vor 20 Jahren den Doktorgrad vielleicht leichtfertiger bei den Regeln, die sie damals hatten, vergeben haben, als ihnen das heute selber lieb ist. Weiß nicht, wie ihr das seht.
Na, da würden die Professoren, die Herrn Voigt quasi betreut haben, und zwei jener Professoren waren das, widersprechen. Die haben nämlich beide gesagt, es ist alles wissenschaftlich einwandfrei gewesen.
Wobei ich ja sagen muss, die Professoren, ja, so ist mein Blick auf die Lage, die kümmern sich darum, wo ist der wissenschaftliche Wert dieser Arbeit, wo ist das Neue, was wirklich für uns dann im Wissenschaftsbetrieb dazu führt, dass wir sagen, ja, diese Dissertation, erkennen wir an. Da guckt natürlich keiner von den Professoren darauf und macht mal Steuerung C beziehungsweise Steuerung F und schaut einfach nach, was gibt es denn hier an anderer Stelle, was schon mal irgendwo gestanden hat. Und das ist eben mittlerweile so einfach geworden. Also ich weiß nicht, wenn man jetzt sich Doktorarbeiten von vor 20 Jahren vornimmt, die auch im politikwissenschaftlichen Bereich vielleicht abgegeben wurden, ob man da nicht Ähnliches finden würde. Manche haben möglicherweise einfach nur Glück, dass ihre Doktorarbeiten gar nicht digital vorliegen. Andere haben eben ja, erfreulicherweise dann in Atomphysik promoviert und da ist es viel schwieriger, so etwas zu überprüfen.
Elmar, sagst du gerade, alle Wissenschaftler plagiieren an der einen oder anderen Stelle?
Auf keinen Fall. Nein, aber ich meine nur, dass es frühere Arbeiten sind nicht so leicht zu überprüfen, wenn sie nicht digital vorliegen. Und selbst wenn da jemand abgeschrieben haben sollte, dann hätte er es sogar noch von Hand machen müssen und hätte nicht mit Steuerung C, Steuerung V es einsetzen können. So. Aber ob Herr Voigt das gemacht hat oder nicht, das wird jetzt offensichtlich ein Gericht entscheiden. Gleichwohl muss ich ja sagen.
Ich korrigiere dich wirklich ungern, ne? Es entscheidet nicht das Gericht. Das Gericht entscheidet nur, war das Verfahren der Uni Chemnitz, so wie es angewandt wurde. Korrekt. Das entscheidet nicht, ob Voigt seine Dissertation eine schlechte Dissertation war. Die Frage wird sich dann vielleicht nochmal neu stellen.
Genau, ja, also von daher, also ihr habt beide recht und vor allen Dingen du jetzt, Elena, der Schaden ist nicht unerheblich, der allgemein jetzt schon angerichtet wurde. Und ja, dass das jetzt von der Opposition und vor allen Dingen von der einen Oppositionskraft ausgenutzt wird, das ist eigentlich ganz normal. Das würde jede Opposition so machen. Und in diesem Fall ist es die AfD, in Thüringen ein spezieller Fall. Der Landesverband wird vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuft. Und was macht sie? Jetzt kommen wir wieder zum parlamentarischen Verfahren. Sie strebt ein konstruktives Misstrauensvotum an.
Genau, den Ball würde ich ganz gerne Fabian zuspielen. Fabian, du hattest das gerade schon angesprochen. Du hast letzte Woche einen Kommentar geschrieben und hast da von der AfD, sagen wir mal, bist da gehört worden.
Ja, das Übliche, ne? Also der Fraktionsvorsitzende der AfD hat sich selbst hinreißen lassen, den Kollegen Amort vom Freien Wort und mich dann da online versuchen zu piesacken und wir wären regierungstreu und so weiter und so weiter. Das ist das übliche Spiel, was man von der AfD kennt.
Nur noch ganz kurz zur Erinnerung, in deinen Kommentar hast du geschrieben, Rücktritt, falls das Gericht quasi
genau,
das
was ich
bestätigt.
Eben schon sagte.
Genau, ne? Und solange nicht voreilig. Nur genau. Noch kurz, um das ins
Aber jetzt sind wir ja beim konstruktiven Misstrauensvotum, das am morgigen Mittwoch, wir haben gerade schon mal gesagt, wir zeichnen am Dienstagabend hier auf im Erfurter Studio. Am Mittwoch, Landtagssitzung, 14 Uhr, hat die AfD ein konstruktives Misstrauensvotum angestrengt. Das heißt, wir haben in Thüringen mal wieder eine Ministerpräsidentenwahl. Was anderes kann man ja fast nicht dazu sagen. So konstruktives Misstrauensvotum. Was ist das am Ende? Elmar, erzähl mal, du bist ja hier der längst Gediente in der Runde und hast aber trotzdem nicht die meisten konstruktiven Misstrauensvoten erlebt, aber du hast natürlich die Verfassung studiert.
Genau, aber ich glaube, die Verfassung muss man jetzt gar nicht hier zitieren, sondern du hast es schon erklärt. Also am Ende wird es eine Abstimmung darüber geben, ob Mario Vogt noch den nötigen Rückhalt hat. Und Björn Höcke hat schon angekündigt, er wird sich dann als Gegenkandidat aufstellen lassen. Also es wird eben die Frage sein, wer bekommt mehr Stimmen im Parlament von diesen 88 Sitzen? Hat die AfD alleine 32? Also bekommt Björn Höcke 32 Stimmen, kann man davon ausgehen, dass ihn alle seine Abgeordneten gewählt haben. Okay, soweit so gut. Bekommt er mehr als 32, könnte man auf die Idee kommen, dass ihn jemand vom BSW möglicherweise gewählt haben, der eben oder das Bündnis und teilweise Mitglieder dieses Bündnisses stehen dem Ministerpräsidenten durchaus kritisch gegenüber. Weil man auf der anderen Seite davon ausgeht, dass nämlich die Linke ihn mit Sicherheit, also Björn Höcke, nicht wählen
wird. Was
Herr
Christian Schaft schon, der Fraktionsvorsitzende der Linken, sehr schnell, sehr öffentlich und sehr klar gesagt hat.
Jetzt sind solche Wahlen eben immer geheim, deswegen weiß man am Ende nie, wer wählt vielleicht wen mal, wer versucht da einfach mal einen Trick, wer sagt einfach, ach komm, jetzt wähle ich mal einfach jemand anders, jetzt enthalte ich mich mal plötzlich. Also wir gehen.
Obwohl ich den oder die linke Abgeordnete sehen will, die das auch in der Geheimwahl das Kreuz bei Björn
Höcke. Genau, man könnte schon sagen, das wird nicht passieren. Das
also
ist schon,
da fällt mir bei den 12 echt keiner ein.
Nein, mir auch nicht. Also von daher, es ist ein Schauspiel. Es ist maximale Aufmerksamkeit für die AfD.
Und es rum wie Nummer am Ende, ne, wie es ausgeht. Die AfD wird es für sich zu nutzen wissen. Bekommt Höcke 32 Stimmen, was ist dann die Erzählung? Die Erzählung ist dann ganz klar. Das BSW ist
der Steigbügelhalter.
Steigbügelhalter, Bettvorleger der etablierten Parteien und ist die Zitat, war glaube ich ein Höcke-Zitat oder ein Zitat zumindest aus der AfD, ist die jüngste der Altparteien, so wie es Höcke ja immer gerne sagt. Und ja, bekommt Höcke eben mehr wie diese 32 Stimmen, dann wird die AfD die Erzählung forcieren, dass die ohnehin Koalition ohne Mehrheit, 44 von 88 sind ja keine Mehrheit, jetzt weiter bröckelt, ne? Und da sind wir ganz gespannt, was da am Mittwoch tatsächlich passiert.
Denkt ihr denn, das hat Auswirkungen dann noch auf die Zustimmungswerte von Herrn Vogt von der Brombeere nochmal?
Das ist jetzt quasi die Auftragsarbeit. Wir sollten mal wieder über INSA repräsentativ befragen lassen und das mal klären. Dann haben wir nämlich auch ein neues Thema, wo wir in Tacheles Thüringen drüber reden können. Denn wir müssen, glaube ich, Elena, noch mal ganz kurz darüber reden, was eigentlich sonst noch politisch passiert. Heute war ja Regierungsmedienkonferenz, aber erzähl mal ganz kurz.
Ja, heute haben sich Finanzministerin Katja Wolf hat den Startschuss für das Milliardeninvestprogramm für die Kommunen gegeben. Ich war nicht dabei, ich musste das jetzt vom Zettel ablesen. Emma, kannst du sagen, was...
Das hast du aber gut gemacht.
Kannst du sagen, was Frau Wolf dort gesagt hatte?
Also ich war zumindest hybrid anwesend, weil diese Regierungsmedienkonferenzen ja sowohl in Präsenz, also dass man vor Ort bei der Pressekonferenz dabei sein kann, als auch eben im Video nachvollziehbar sind mittlerweile. Das Investprogramm der Kommunen ist ja seit Monaten angekündigt gewesen. Jetzt wurde es eben auf den Weg gebracht. Jetzt wurde öffentlichkeitswirksam, wurden die Verträge unterschrieben. Also Frau Wolf und Herr Wirlacher haben jeweils ihre Unterschriften darunter gesetzt. Und es geht um 1 Milliarde Euro, die an die Kommunen fließen sollen. Und jede Kommune, ob klein oder groß, soll davon profitieren. Also die größte Stadt im Land, die Landeshauptstadt Erfurt, bekäme ungefähr 94 Millionen Euro. Die kleinste Gemeinde im Land, Klein-Bockedra, bekäme dann ungefähr 9.000 Euro. Das ist so die Spannbreite. Jeder kann einen Antrag stellen. Es geht nur darum, das ist jetzt nicht ganz unwichtig, es ist ein Investitionsprogramm. Also das Geld muss wirklich in Investitionen fließen. Man kann jetzt nicht sagen, wir wollen eine zusätzliche Personalstelle aufbauen beispielsweise, sondern man könnte sagen, ja, unsere Schule ist marode, unser Bürgersteig muss gemacht werden oder vielleicht die Straße. Daran kann es gehen. Man wird sonst allerdings keine Vorgaben machen, wofür das Geld eingesetzt werden muss. Das ist ein großer Vertrauensvorschuss. Fabian?
Ich würde ja nur noch eine Bemerkung machen an der Stelle für alle, die jetzt das Video, wir sind ja jetzt auch im Video zu sehen, gerade nicht sehen können und uns als Podcast hören. Diese Zahlen, die der Kollege Elmar gerade genannt hat, die hat er einfach aus dem Kopf hier in den Raum gestellt, der kennt sich da richtig aus. Er hat da schon häufiger mal was geschrieben. Ich hätte mir die ja nicht merken können. Gerade Klein-Bockedra wäre für mich echt schwierig gewesen.
Ja, das habe ich, genau. Das ist gerade wenigstens noch ein Örtchen, was ich kenne.
So. Aber Überleitung Zahlen war gut, ne?
Genau, Überleitung Zahlen war spitzenmäßig. Die werde ich nämlich jetzt ablesen, weil begonnen hat die Regierungsmedienkonferenz Wirtschaftsministerin Colette Bourcion, die auch Landwirtschaftsministerin ist.
Das wird immer wieder vergessen.
Ja, und das hat sie aber heute, hat sie also von der Verbrauchermesse der Grünen Woche in Berlin nochmal berichtet. Die ist ja schon vorüber und da gibt es wirklich Superlative zu vermelden, nämlich...
Du hast uns Bratwurstzahlen mitgebracht, habe ich gehört, Elmar.
Ich habe ganz viele Zahlen, nicht nur Bratwurstzahlen, die haben wir, die lesen wir jetzt wirklich ab, aus einer Kabinettsvorlage. Und zwar wurden offensichtlich in der Thüringenhalle von den Ausstellern 29.000 Bratwürste verkauft, 11.500 Liter Bier und 2.800 Liter weiterer Alkohol ausgeschenkt, 11.000 Becher Eierlikör aus Thüringen gab es ebenfalls und das entspricht übrigens 700 Flaschen. Die werden in der Kabinettsvorlage, die den Ministerinnen vorgelegt wurde, übrigens getrennt vom übrigen Alkohol ausgewiesen.
Und alkoholfreier Eierlikör war es definitiv nicht.
Das gilt als sehr unwahrscheinlich. zwei Zahlen gibt es noch, die spannend sind. 6.000 Portionen Kloßpommes wurden verkauft und insgesamt 5 Tonnen Thüringer Wurst allgemein. Das ist sportlich, aber schmeckt eben auch. Vielleicht machen wir unseren nächsten Podcast einfach mal über die Besonderheiten der Thüringer Bratwurst. Was meint ihr?
Es gäbe ja da noch so ein bisschen was, wo wir mal vorausblicken können. Wir haben schon mindestens 5, 6 neue Themen gerade in diesem Podcast angesprochen. Ja,
für mich als Vegetarierin wäre das nichts. Einmal, um kurz auf deine Frage zurückzukommen.
Ja, komm, 5 Tonnen Wurst waren. Du kannst das ja dann gut moderieren zwischen uns.
Es gibt doch bestimmt eine Veggie-Wurst, oder darf man die da nicht mehr so nennen?
Ich glaube, die Debatte hatten wir schon mal. Erinnerst du dich mit Bodo Ramelow? Das müssen wir noch mal genauer ergründen. Wir gucken jetzt noch mal ganz kurz drauf. Landtagssitzung, haben wir ja gerade schon gesagt, Misstrauensvotum beginnt am Mittwoch die Landtagssitzung mit. Am Donnerstag, auch hochspannend, wird das Polizeiaufgabengesetz in erster Lesung diskutiert. Am Freitag geht es um K.O.-Tropfen. Und dann Ende Februar, noch so viel zum Ausblick von mir, wird am Verfassungsgerichtshof über eine Wahlanfechtung entschieden, und zwar über die Wahlanfechtung zur Thüringer Landtagswahl 2024. Alle, die jetzt sagen, hä, das ist da jetzt schon 1,5 Jahre bald her. Ja, das Thema ist noch nicht durch. Der Alf Schmidt, damals Direktkandidat der Werteunion, hat die nötigen Unterschriften bekommen, um die Entscheidung des Wahlprüfungsausschusses in Frage zu stellen. Und darüber muss sich jetzt der Hof auseinandersetzen. Also ihr hört schon, wir haben einiges in den nächsten Wochen zu bereden und zu besprechen. Immer dienstags bzw. mittwochs frühs. Elena, wie geht's jetzt weiter mit uns, mit Tacheles Thüringen?
Ich denke, wir werden uns einmal wöchentlich hier treffen. Dienstags, mittags, liebe Kollegen, werden wir in dem Raum sein und uns intensiv über die aktuellsten politischen Themen auseinandersetzen, damit mittwochs morgens passend zum Frühstück oder auf dem Weg zur Arbeit der Podcast auf den Ohren kommen kann, wenn man das so sagt. Also nichts mehr verpassen, wenn Interesse da ist, was mit Landespolitik zu hören hier in Thüringen.
Moment, wir haben da jetzt noch was vergessen. Tacheles Thüringen haben wir jetzt viel zu früh abmoderiert. Wir wollen ja jede Woche noch uns über den Top-Thüringer oder die Top-Thüringerin, den Flop-Thüringer oder die Flop-Thüringerin unterhalten. Die Top-Thüringerin ist diese Woche eine Frau, Elmar. Wen hast du uns mitgebracht?
Zur Top-Thüringerin haben wir Ulrike Lorenz gekürt. Sie ist die Präsidentin der Weimarer Klassik-Stiftung. Und sie wird es auch weiterbleiben bis 2029. Also man kann sagen, da setzt die Stiftung auf Kontinuität.
Klassische Entscheidung für die Klassikstiftung, hat Christian Tischner, der Bildungsminister, verkündet. Ja, jetzt werdet ihr denken, Flop Thüringer ist eigentlich klar. Elena, ist das wirklich so klar?
Für uns ist es so klar, Fabian. Der Flop Thüringer der Woche geht diese Woche an Ministerpräsident Mario Vogt, der jetzt mehr denn je um seinen Doktortitel bangen muss. Herzlichen Glückwunsch, Herr Vogt. Falls Ihnen die Folge gefallen hat, dann können Sie uns gerne 5 Sterne dalassen. Falls Ihnen die Folge nicht gefallen hat, dann nehmen wir alles an Kritik auch gerne zur Kenntnis, einfach schreiben. Und ansonsten würde ich sagen, lieber Fabian, lieber Elmar, es war mir ein Fest, heute mit euch zusammen hier zu sitzen. Vielen Dank.
Ja, das war Tacheles. Dankeschön.
Hat Spaß gemacht mit euch. Danke euch.
Ein Podcast von Funke.